Ja, heute ist bereits Teil 5 und heute beschäftigen wir uns mit einer Sache, die, ich glaube, das Allerwichtigste überhaupt ist. Wenn wir das verstehen, was die Bedeutung der Liebe für Gott und für das Universum ist, ich glaube, dann haben wir einen ganz anderen Überblick. Es gibt so viele Vorstellungen von Liebe, aber in der Beziehung zu Gott, da geht die Vereinigungsphilosophie davon aus, dass Gott eigentlich die Liebe verkörpern wollte. Ich glaube, man kann sogar so weit gehen, dass man sagen kann, Gott wollte nicht von Anfang an unbedingt ein Universum schaffen oder Sonnensysteme schaffen oder die Erde schaffen oder Blumen oder Bienen schaffen oder Schimpansen, sondern Gott wollte ein Gegenüber für seine Liebe schaffen. Liebe ist etwas, was nur mit einem Gegenüber funktioniert. Alles andere ist Gefühl, ja. Aber ich brauche, um etwas lieben zu können, muss etwas da sein. Und diese Liebe, die ist ein Austausch. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Sache. Aus dem Grund hat Gott Adam und Eva als seine Kinder geschaffen. Kinder sind der aller direkteste Ausdruck, die direkteste Frucht der Liebe. Es gibt keine direktere Frucht. Und das übersteigt Zeit und Raum. Wenn das stimmt, dann heißt es, dass wir die Vorgänge zwischen Gott und Mensch, die Beziehung zwischen Gott und Mensch, das, was sich zwischen Gott und Mensch abspielt, wenn der Mensch betet und Gott antwortet oder nicht, dass wir das nur begreifen oder auch nur erahnen können, wenn wir es als eine Liebesbeziehung sehen. Eine Liebesbeziehung, in der es Erwartungen gibt, Hoffnungen gibt, Freude gibt, aber auch Enttäuschungen, Leid, Trauer. Und ich möchte sogar sagen, Ohnmacht. Ansonsten haben wir große Schwierigkeiten, den Schöpfungszweck überhaupt richtig einzuordnen. Ganz am Beginn der Bibel, Buch Genesis, gleich im 27. und 28. Vers steht drinnen, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Das heißt, Gott, nachdem er Adam und Eva geschaffen hatte, hat Adam und Eva erstens einmal alles übergeben. Adam und Eva sind sein Ebenbild, sozusagen seine Verkörperung. Und durch diese Verkörperung möchte er die gesamte verkörperte Welt beherrschen, regieren, lieben, was immer. Das heißt, der Mensch spielt hier eine ganz wesentliche Rolle. Gott setzte große Hoffnungen in den Menschen und die Freude war groß, als Gott den Menschen geschaffen hatte. Und das drückt die Bibel in einem ganz kleinen, ganz wunderbaren Detail aus. Nach jedem einzelnen Schöpfungstag hat Gott gesagt, es war Abend und Morgen, der erste Tag, zweite Tag und so weiter. Und Gott sah, dass es gut war. Und was hat er nach dem sechsten Tag gesagt, als er den Menschen geschaffen hatte? Und Gott sah, dass es sehr gut war. Ja, das sind kleine Details, aber ich glaube, die sind sehr bedeutungsvoll. Die haben eine große Bedeutung. Wenn wir die Beziehung zwischen Gott und Mensch jetzt als eine Beziehung, eine Liebesbeziehung sehen, in der es Freude und Hoffnungen und Erwartungen, aber auch Trauer gibt, dann müssen wir sagen, dass der Sündenfall für Gott eine riesige Enttäuschung war. Und als Resultat des Sündenfalls waren die Menschen traumatisiert, sie fühlten sich verloren in einer Welt, die sich gegen sie stellte. Das ist in dem Fluch drinnen. Dornen und Disteln soll er dir tragen, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot verdienen, in Schmerzen sollst du deine Kinder gebären. Die gesamte Schöpfung hat sich praktisch gegen den Menschen gestellt. Und diese Beziehung, ich glaube, das Bild mit der elterlichen Beziehung ist etwas ganz Direktes. Alle Eltern fühlen mit ihren Kindern mit. Kinder können ihnen Freude machen, wir haben Hoffnungen. Manchmal decken sich die Hoffnungen der Kinder mit den Hoffnungen der Eltern, manchmal nicht. Aber es gibt natürlich auch Enttäuschungen, oder? Enttäuschungen über die eigene Unfähigkeit, aber auch Enttäuschungen, dass eben beim Kind etwas irgendwie schief geht, auf die schiefe Bahn gekommen ist oder was immer. Und seit dieser Trennung ist Gott auf der Suche nach dem Menschen und der Mensch ist auf der Suche nach Gott. Beide machen das Gleiche, sie suchen sich gegenseitig. Gott ruft bis auf den heutigen Tag, wir kennen dieses berühmte Bibelwort, Adam, wo bist du? Natürlich ist da die Eva auch gemeint. Kinder, wo seid ihr? Ja? Und wenn wir die Geschichte, die Menschheitsgeschichte ansehen, dann müssen wir schon sagen, der Mensch hat auf dem Weg seiner Suche nach Gott zahlreiche Wege und Irrwege beschritten. Auch in den Religionen, auch in den großen, hohen Religionen sind viele Irrwege verwoben. Sind auch viele Wege verwoben. Und es ist oft sehr, sehr schwierig, wirklich den Weg und den Irrweg auseinanderzuhalten. Und die großen Religionen sind sicher ein enorm starker Ausdruck der Suche des Menschen nach Gott. Aber auch hier gibt es große Probleme. Man sieht auch bei den großen Religionen die Konflikte unter den Religionen. Der Nahe Osten ist ja wirklich ein Schmelztiegel dieses Problems. Alle diese drei abrahamitischen Religionen stammen von Abraham ab, sind untereinander Brüder, kennen aber aus verschiedensten Gründen, historischen Gründen, ideologischen Gründen nicht miteinander. Und die Wahrheitsebene, die im Alten Testament geherrscht hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Gerechtigkeit um jeden Preis, ja, auch diese verschiedenen Ehrverständnisse, wenn jemand meine Familie oder irgendjemanden von meiner Familie entehrt, dann ist Vergeltung angesagt. Das ist ein großes Hindernis für Versöhnung. Und insofern haben die Religionen natürlich auch viele Wege und viele Irrwege beschritten. Und es ist sehr schwer. Zölibat ist sicher ein riesiges Opfer. Oder wie es im Orient oft ist, die Yogis oder die Meditation. Ja? Das ist viel Zeitaufwand, ist viel Energie. Aber wir wissen oft nicht, wann es ist genug. Wann brauchen wir etwas anderes? Was ist das wirkliche Ziel? So, ist es ganz schwierig für die Religion. Selbst die zahlreichen Religionen haben nur eine bedingte Wiederherstellung der ursprünglichen Beziehung zwischen Gott und Mensch, dieser ursprünglichen Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch, erreicht. Und viele Menschen fragen heute, und das ist ganz typisch dafür, warum lässt Gott das alles zu? Hunger, Krankheit, Elend, Krieg, Unglück und so weiter. Warum greift Gott nicht ein? Das ist eine berechtigte Frage, die der Mensch hat, wenn er das nicht als Folge seines eigenen Handelns sieht. Aber jede Handlung hat ganz automatisch für den Handelnden Folgen. Das ist ganz normal. Wenn ich von hier nach Wien fahre, dann bin ich in Wien. Dann muss ich das nächste Mal schauen, wie komme ich von dem Platz, wo ich bin, weiter. Oder wie komme ich wieder zurück, oder was immer. Wenn ich Handlungen setze, dann hat das immer Folgen. Weil ich mich in eine neue Position begeben habe und von dieser Position muss ich das nächste Mal dann weitergehen. Die Menschen wurden aus dem Paradies ausgesperrt. In der Bibel heißt es dann, er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Das heißt, das große Hindernis, dass der Mensch zurück kann, ist hier der Cherubim. Das ist eines der großen Hindernisse. Und der steht dort mit einem Flammenschwert. Und ich möchte heute auf ein Thema eingehen, das wir alle kennen, aber vielleicht kommen doch einige neue Aspekte zum Vorschein, nämlich das Thema Engel. Adam und Eva waren im Paradies mit Engeln zusammen und Engel beeinflussten die Menschen enorm. Auch nach ihrer Vertreibung aus dem Paradies. Durch Luzifer, Luzifer ist auch ein Engel, der ist dann zu Satan geworden. Durch Luzifer, durch diese Versuchung sind sie gefallen und die Cherubim versperrten ihnen den Weg zum Baum des Lebens. Das ist das Los des gefallenen Menschen und das ist das eigentliche konzentrierte Problem. So, der Mensch kann zwar bis dorthin kommen, aber dort kommt es nicht mehr weiter. Der Mensch ist seit dem Sündenfall unter der Herrschaft von Satan. Wir sind verwirrt. Eines der wesentlichen Aspekte des Sündenfalles war mit, dass Luzifer in der Eva einmal eine gescheite Verwirrung geschaffen hat. Und in dieser Verwirrung hat er ihr dann einen Ausweg gezeigt. Und diese Situation hat bis heute in allen Kulturen angedauert. Das ist das Los des Menschen. Und viele sehr, sehr gutgläubige Menschen, Leute, die alles einsetzen für ihre Beziehung zu Gott, kommen an diese beiden Schwellen. Sie kommen an die Schwelle Luzifer. Und sie kommen an die Schwelle Cherubim. Das heißt, zumindest Luzifer, der dann zu Satan geworden, die Cherubim beeinflussen das Leben des gefallenen Menschen ganz direkt. Das heißt, um Klarheit über unseren Weg zurück zu Gott und zu unserer Beziehung, zu unserer Liebesbeziehung zurück zu Gott haben zu können, ist es wichtig, dass wir den Umgang des Menschen mit den Engeln verstehen. Was sind Engel? Wir alle wissen, dass es Engel gibt. Was für Engel gibt's?
Schutzengel.
Schutzengel gibt's, genau. Was für Engel gibt's noch? Erzengel gibt's. Ja? Was für Engel gibt's noch? Seraphim. Da gibt es noch viel mehr. Das ist eine ganze Serie von Engelarten, muss man so sagen. Ja? Aus der Geschichte her werden die Engel in drei Triaden eingeteilt. Die untersten hier sind die Engel, die Erzengel und die Fürstentümer. Die nächsten sind dann die Mächte, Gewalten und Kräfte und die Herrschaften. Und da oben, ganz oben, stehen die Thronoi, die Cherubim und die Seraphim. Was sind das für Engel? Was haben die für einen Charakter? Das wird auch als erster Himmel, zweiter Himmel und dritter Himmel bezeichnet. Was sind jetzt die Engel? Die Engel hier auf der dritten Stufe, also die Fürstentümer, von denen hören wir kaum etwas. Die werden in der Bibel überhaupt nicht erwähnt, aber die Erzengel und die Engel werden erwähnt. Und zwar fast immer im Zusammenhang mit dem Menschen. Die Engel auf der dritten Stufe hier, in der dritten Triade, die besitzen einen sehr gut sichtbaren geistigen Körper, der dem des Menschen sehr ähnlich scheint. Die Mission dieser Engel ist es, Boten Gottes zu sein, Führer und Beschützer des Menschen. Wo sind Engel erschienen? In der Bibel, ein paar Beispiele.
Maria, Jesus.
Und der Maria, das ist der Erzengel Gabriel. Bei Jakob, Jakob hat mit einem Engel gekämpft. Bei Lot sind drei Männer gekommen und die Leute haben die als Männer wahrgenommen. Das ist deswegen so, weil die einen geistigen Körper besitzen und der Mensch, auch der gefallene Mensch, zumindest zeitweise oder zumindest manche Menschen, die Möglichkeit haben, das geistige Auge einmal einzuschalten. Und dann sehen sie diese Engel als Personen. Und genauso hat Eva Luzifer als Person gesehen. Oder Adam, Luzifer und den Michael, Erzengel Michael, Raphael, Gabriel. Ja? Die sehen sich, die können sich begegnen, die können reden miteinander über geistige Kommunikation. Und deswegen ist das alles Teil dieser Vortragsserie Lebensraum Ewigkeit. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Der Sündenfall hatte zur Folge, dass der Mensch zum Sklaven eines von Gott abgefallenen Dieners wurde. Ich werde dann nachher noch eingehen auf den Unterschied zwischen einem Engel, der als Diener geschaffen wurde, und zwischen einem Diener, der hier als Mensch geschaffen wurde. Da komme ich dann später noch dazu. Die Engel auf der zweiten Stufe hier, die Herrschaften, die Kräfte, die Mächte und die Gewalten, das ist eine ganze Engelschar, die besitzen enorm starke Kräfte und können das physische Universum beeinflussen. Besitzen stärkere Kräfte, um die Ordnung des Kosmos zu regulieren und die Harmonie der Bewegung der Gestirne und der Elemente der geistigen Welt aufrechtzuerhalten. Im Kampf gegen Übergriffe seitens böser Geistwesen bewachen sie die Übergänge und Verbindungen der geistigen Bereiche untereinander und zur Erde. Also die haben auch in der geistigen Welt eine große Aufgabe. Und die Engel der ersten Stufe, das sind sehr feine Wesen von einer Substanz, die feiner ist als Luft und die nur mittels Abstraktionen beschrieben werden können. Das heißt, auf die können wir nur indirekt zurückschließen. Die Cherubim und die Seraphim werden als feurige, strahlende Wesen beschrieben. Und die Thronoi oder die Throne, da gibt es verschiedene deutsche Versionen, wie das heißt, werden in Ezechiels Vision mit vieläugigen Rädern eines Streit- oder Triumphwagens verglichen. Ihr grundlegendes Wesen scheint jeweils den mentalen Qualitäten der göttlichen Liebe, also Emotion, Harmonie, Weisheit und Willen zu entsprechen. Und da gibt es dann verschiedenste Leute, die über diese Thronoi und über diese Engelgruppe etwas aussagen. Einer davon ist auch Rudolf Steiner. Und der sagt über die Thronoi, das sind schon die Dritten hier, die sind immer am Thron Gottes. Die sind nicht sichtbar, das ist so wie eine Kraft, die nicht sichtbar ist. Haben enorme Kraft, aber keinen geistigen Körper. Auch was die Freiheit betrifft, gibt es hier Unterschiede zwischen der Gruppe und der Gruppe. Cherubim und Seraphim haben im Alten Testament eine große Rolle gespielt. Die Bundeslade zum Beispiel wurde von zwei Cherubim bewacht. Haben eine große Rolle gespielt. Und in der katholischen Tradition, ihr kennt vielleicht das Sanctus, Als Sanctus sind diese Seraphim sozusagen in die katholische Tradition herübergekommen. Und viele Leute glauben, dass unsere Aufgabe in der geistigen Welt ist, einfach vor dem Thron Gottes zu stehen, zu singen, dass das unsere Hauptaufgabe ist. Ja, ja, wie der Engel Aloysius, ne? Genau. Aber das ist eine sehr gängige Vorstellung. Vielleicht nur als Beispiel hier, Franz von Assisi wurde der Legende nach von einem Seraphen stigmatisiert. Das heißt, er hat die Wundmale bekommen. Da ist ein Seraphim herabgestiegen und hat ihm die Wundmale gemacht, gegeben. Und deshalb lautet sein Beiname auch Seraphicus. Ich war bei den Franziskanern früher, das ist der Seraphische Orden. Der Franziskanerorden ist der Seraphische Orden. Da könnte man vieles noch dazu sagen. Da gibt es einen dritten Orden, die Klarissinnen und so weiter. Das ist eine ganz große Sache eigentlich. Was ist jetzt der Mensch und warum ist er für Gott so kostbar? Das heißt, was hat der Mensch, das Engel, Tiere und Pflanzen nicht haben? Und was macht den Menschen so besonders unter allen Geschöpfen? Das ist ein ganz wichtiges Kapitel, glaube ich jetzt, weil das wird in der heutigen Erziehung, in der heutigen Schulbildung, wo die Evolutionstheorie gelehrt wird, das wird alles mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Wo das herkommen ist, wissen wir nicht. Der Mensch ist halt momentan eine Entwicklungsstufe, aber das kann sich eigentlich ganz woanders hin entwickeln. Damit ist dieses Weltbild kein Kreislaufweltbild, sondern ein lineares Weltbild mit einem Fragezeichen als Anfang und mit einem Fragezeichen als Ziel. Aber was macht den Menschen so kostbar, auch für Gott? Gottes Sehnsucht war es, und er hat diese Sehnsucht auch in uns hineingelegt, Gottes Sehnsucht war es, sich selbst einmal zu verkörpern, ein Gegenüber zu schaffen, Kinder zu schaffen. Aber Gott konnte nicht mit den Kindern beginnen. Und deswegen hat er für die Kinder ein geistiges und ein physisches Universum geschaffen, Kinderzimmer, damit die Kinder sich dort wohlfühlen können. Und er hat dieses Universum ganz genau auf die Bedürfnisse seiner Kinder abgestimmt. Insofern ist der Mensch zwar das Ziel der Schöpfung, deswegen wurde er auch als Letzter geschaffen, auch im Schöpfungsbericht als Letzter geschaffen, aber er hat eine Aufgabe bekommen. Was war die Aufgabe? Wie sollte er sich den anderen Geschöpfen gegenüber verhalten? Er sollte sie beherrschen. Das ist jetzt noch eine Diktion aus dem alttestamentarischen Wortschatz. Beherrschen, glaube ich, bedeutet viel mehr so in der Art, wie wir es heute verstehen, wenn jemand sein Instrument beherrscht. Was heißt es, wenn jemand ein Instrument beherrscht? Er hat sich mit dem Instrument auseinandergesetzt. Er hat geübt, was das Zeug hält, oder? Und er hat das auch lieben gelernt. Wenn er es nicht lieben lernen kann, dann kann das zwar auf Druck der Eltern zwar eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann einmal fliegt die Geige weg. Die landet in der Ecke oder sonst irgendwo, oder die Gitarre. Ja? Und wenn der Mensch in Liebe alle die Geschöpfe, die Gott ihm gegeben hat, die Natur, das Universum, die Physik, die Chemie, es gibt Leute, die sind verliebt in die Physik und in die Chemie. Es gibt Leute, die sind verliebt in die Mathematik. Ja, für die sind Formeln und Zahlen und so, das lebt. Nicht so wie für mich zum Beispiel. Für mich lebt die Mathematik nicht sonderlich. Ja? Also hier habe ich nicht den direkten Bezug zu Gott. Und eines ist, Liebe ist eine Wunderkraft. Wenn ich fähig bin, die Mathematik zu lieben, wie wird mir die Mathematik erscheinen? Faszinierend, oder? Oder die Physik? Oder die Botanik, oder die Zoologie. Oder die Informatik. Oder die Informatik. Oder? Ist faszinierend, oder?
Ja, aber das begreifen die Leute um mich herum einfach
nicht. Begreifen sie nicht, ja? Ja, wenn es zu faszinierend wird, wird es gefährlich. Da muss man dann schauen, ob es nicht noch was Wichtigeres auch gibt. Man darf den Rahmen nicht verlieren, aber alles, was ich lieben kann, das wird für mich lebendig. Wenn einer Klarinetten spielen kann und der liebt es, jeder ist fasziniert, dem zuzuhören, oder? Und natürlich ist das auch bei den Menschen so, in einer vollkommen anderen Ebene. Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Beziehung zwischen Mann und Frau. Das heißt, das Gebende, der gebende Teil in der Liebe, das ist der, der den anderen, der das Gegenüber belebt. Und insofern konnte sich Gott wirklich an die Arbeit machen, Er als gebender Teil schuf seine Kinder und wollte durch seine Kinder natürlich auch Liebe zurückerhalten. Dieser Fluss der Liebe. Und der Sündenfall bedeutet, dass die Kinder diesen Fluss der Liebe abgebrochen haben. So, das ist ein wesentlicher Teil. Und Gott stimmte daher das geistige und das physische Universum perfekt auf seine Kinder und deren Bedürfnisse ab. Was ist jetzt die Stellung des Menschen im gesamten Universum? Wenn das hier die physische Welt ist, das ist die geistige Welt, ist der Mensch das einzige Wesen, das ein physisches Selbst und ein geistiges Selbst hat. Und damit kann er mit der physischen Welt kommunizieren und er kann auch mit der geistigen Welt kommunizieren. Das hat Gott so angelegt. Kann das ein Schimpanse auch? Na, man kann einem Schimpansen natürlich alles Mögliche anlernen, das ist schon klar. Auch den Umgang mit irgendwelchen Werkzeugen oder so. Das ist noch keine geistige Komponente. Man darf Geist nicht mit Intellekt verwechseln. Man darf Geist nicht mit gewissen Fähigkeiten des Instinktes verwechseln. Geist ist etwas ganz anderes. Und deswegen ist es in diesem Themenkreis eben eine sehr wichtige Sache, hier die Dinge ein bisschen auseinanderzuhalten. Das heißt, der Mensch hat mit der Engelwelt Kontakt und mit der geistigen Welt. Und der Mensch hat auch mit Pflanzen, Tieren, mit dem Universum. Wir brauchen eine Heizung, wir brauchen ein Haus, wir müssen unser Lebensraum auf das Wetter abstimmen. Wenn der Winter ist, brauchen wir was sonst dafür immer. Sondern teilweise kann das als Zwang empfunden werden, aber das ist auch eine ganz direkte, unabstellbare Herausforderung an den Menschen, sich mit dem, was Gott ihm alles gegeben hat, zu beschäftigen. Und diese Faszination zu wecken, in mir, in meinen Kindern, in meiner Beziehung, in den Kindern. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. So, noch dazu, wenn wir an die vorigen Vorträge denken, der Mensch hat in seinem physischen Selbst ein physisches Gemüt und einen physischen Körper. Insofern kann er mit einem Hund oder mit Pflanzen und Tieren sowohl über das physische Gemüt, das ja auch Pflanzen und Tiere haben, als auch über den physischen Körper, den auch Pflanzen und Tiere haben, kommunizieren. Der Mensch hat aber auch ein geistiges Selbst und mit diesem geistigen Selbst kann er eben mit dem geistigen Gemüt und dem geistigen Körper mit Engeln in Kontakt treten. Und das war von Anfang an so gedacht. Engel sind der Umgang auch mit dem Menschen. Das heißt, der Mensch ist ein Mikrokosmos, das heißt, alles im physischen und geistigen Universum existiert in konzentrierter Form im Menschen. Das zweite ist, der Mensch ist ein Mittler, er lebt als einziges Geschöpf in beiden Welten. Das dritte ist, er ist der Herrscher, er kann als einziges Geschöpf beide Welten beherrschen. Ich kann etwas beherrschen, womit ich keine Beziehung aufbauen kann. Und all diese Dinge hat der Mensch bekommen. Und, das zeichnet ihn ganz besonders aus, deswegen ist er auch als letztes geschaffen worden, der Mensch ist das Kind Gottes, ist das einzige Geschöpf, das Sohn und Tochter Gottes ist. Das sind die Schimpansen nicht, das sind die Giraffen nicht, die Löwen nicht, die Bienen nicht, die Blumen nicht. Das ist der Mensch. Was die zentrale Rolle des Menschen im Schöpfungsprozess der Liebe. Die Vereinigungsphilosophie behauptet, dass der Schöpfungsprozess der Liebe und der Schöpfungsprozess des Menschen ein und dasselbe sind. Die Menschen sind als Sohn und Tochter Gottes der Inbegriff des Verwirklichungs- und Vermehrungsprozesses der Liebe. Sie können als einzige Geschöpfe im geistigen und im physischen Universum die Liebe zur Hochblüte bringen. Kein Engel und kein Tier besitzt die dafür notwendigen Kapazitäten und Kompetenzen. Und ich gehe jetzt auf diesen Punkt dann noch ein bisschen genauer ein. Und der letzte Punkt hier ist, Menschen sind die ganz konkreten Vollender und damit die eigenverantwortlichen Mitschöpfer der Liebe. Dafür wurden sie von Gott geschaffen. Kinder sind immer Mitschöpfer der Liebe zwischen den Eltern und Kindern, oder? Das, was von den Kindern zurückkommt, sei es am Anfang als Baby als Reaktion, sei es später als Eigeninitiative und sei es noch später, dass sie, was weiß ich, viel, viel besser sind als die Eltern, das vermehrt die Freude der Eltern. Und sie sind Mitschöpfer. Das heißt, aus dieser Logik heraus, muss man auch einmal durchdefinieren, legte Gott den Schöpfungsprozess der Liebe als eine Koproduktion an. Wir sagen immer, Gott ist Liebe. Sicher ist Gott Liebe. Aber er hat den Schöpfungsprozess der Liebe als eine Koproduktion zwischen ihm und seinen Kindern verstanden. Und auf diese Weise können die Menschen sich wirklich auch als Schöpfer qualifizieren. Jetzt kommt ein ganz wesentlicher Teil, die zentrale Bedeutung des eigenverantwortlichen Wachstums im Schöpfungsprozess der Liebe. Und hier kommt dann auch ein großer Unterschied zum Engel heraus. Ganz großer Unterschied. Wachstum im geistigen und im physischen Universum, das ist jetzt einmal so die Überschrift. Im physischen Universum ist das Wachstum überall präsent, oder? Alles muss hier wachsen. Es kommt irgendwie zur Welt, als Baby, als kleines Ding, ob das bei den Pflanzen ist, ja, die müssen wachsen. Wir haben in einem Vortrag früher schon einmal gehört, dass die Pflanzen in der geistigen Welt nicht wachsen. Die werden dort nicht gepflanzt, sondern die werden dort geschaffen. Ja, der Mensch kann sich mit Pflanzen umgeben, er kann Pflanzen schaffen, vollendet schaffen. Aber es gibt dort nicht einen Samen, der geschaffen ist und der wächst. Die geistige Welt ist nicht die Welt des Wachstums, des eigenverantwortlichen Wachstums. Engel hingegen wurden nicht als Babys, sondern als bereits vollendete Wesen geschaffen. Was bedeutet das? In Bezug auf die Liebe und auf den Schöpfungsprozess, auf den Wachstumsprozess der Liebe, bedeutet das, dass ein riesiger Unterschied zwischen Mensch und Engel besteht. Engel haben in der geistigen Welt zwar eine Entscheidungsfreiheit, das ist richtig, aber sie haben kein Liebeswachstum als Objektpartner Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Daher gibt es bei den Engeln ein Wachstum und eine Vermehrung, so wie es bei Pflanzen und Tieren üblich ist oder notwendig ist, nicht. Pflanzen und Tiere hier auf dieser Welt sind so angelegt, dass sie nur dann überleben, über Jahrhunderte, wenn sie neue Generationen schaffen, oder? Genau. Und das ist diese physische Welt. Das ist ein wesentlicher Aspekt dieser physischen Welt. In der geistigen Welt brauchen wir das nicht. Das ist alles nicht notwendig. Das heißt, Qualifikation durch eigenverantwortliches Wachstum spielt aber im Schöpfungsprozess der Liebe eine wesentliche Rolle. Und deswegen kann nur der Mensch diese eigenverantwortliche Liebe zur Vollendung bringen, indem er eigenverantwortlich wächst. Das Wachstum beim Menschen, das Wachstum des physischen Menschen hier, wir sehen es hier von der Kindheit, Jugend, Geschlechtsreife, Altern und so weiter, gehen weitgehend automatisch vor sich. Wir kennen das. Wie schaut das Wachstum des geistigen Menschen jetzt aus? Das Wachstum des geistigen Menschen bedeutet, dass der Mensch eine Meisterschaft im Liebeswachstum erreichen soll. Das ist das Ziel, wofür Gott ihn geschaffen hat. Und erst wenn er das erreicht hat, kann er für Gott das gegenüber sein, was er sich ursprünglich gewünscht und vorgestellt hat. Dann kann der Fluss der Liebe wirken, zirkulieren. Ja? Und dieses Wachstum muss der Mensch lernen. Er kommt als Baby zur Welt. Und da kann er sonst nichts mehr schreien. Ja, die Mama muss dann interpretieren, was will. Ist es hungrig oder liegt sie irgendwo auf einer Falte oder ist es heiß oder was immer. Und da ist die Mama gefordert, den Schrei des Kindes zu interpretieren. Und die größte Freude ist, wenn das Baby einmal zurücklacht. Was machen denn die Eltern und die Großeltern und die Verwandten und die Bekannten, wenn sie ein kleines Baby besuchen? Ja, Gilli, Gilli, oder irgendwas, oder so, dass man die Aufmerksamkeit kriegt. Und wann sind sie zufrieden? Wenn der einen Aufsatz schreibt?
Nee. Wenn es grinst.
Wenn es grinst. Das genügt. Das genügt. Ja? Das ist eine gewisse Art Vollkommenheit. Vollkommenheit ist ein ganz eigenartiges Wort. Vollkommenheit ist nicht Vollendung. Ich kann als Kind nur dann vollkommen sein, wenn ich es in meiner Kindheit mache. Als Jugendlicher kann ich als Kind, wenn ich mich so verhalte wie ein Kind, wenn ich mich vollkommen so verhalte wie ein kleines Baby, als 10-Jähriger, als 15-Jähriger, dann schaut das komisch aus. Ja? Das heißt, der elterliche Gott wollte die Vollendung der Liebe auf der Basis von Freiheit und Eigenverantwortung gemeinsam mit seinen Kindern erreichen. Nicht mit Engeln und auch nicht mit Schimpansen. Auch der allmächtige Gott kann Elternschaft nur durch seine Kinder erleben. Das verstehen viele Menschen nicht. Und das sind oft religiöse Bilder ein Hindernis. Ja? Viele religiösen Bilder transportieren Gott ganz hoch ab in den Himmel und sagen, ja, Gott braucht uns nicht, Gott ist ja die Liebe. Aber wir arme Erdenwürmer, wir brauchen halt Gott. Ich glaube, dass das hier ein ganz anderes Bild ergibt. Gott braucht uns auch. Wie kann Gott seine Elternschaft, seine erfolgreiche Elternschaft erleben? Wenn die Kinder erwidern, wenn sie wachsen, wenn er ihnen das übergeben kann.